Kurznachrichten.
Und nun das Dossier.
Am Telefon begrüße ich Gabriele Gysi. Sei gegrüßt.
Ja, guten Tag.
Wir hatten ja bei unserem Anfang Jahresgespräch schon überlegt, etwas Größeres noch zum Iran zu machen im Laufe des Jahres und sind jetzt wieder mal von den Geschehnissen überrollt worden. Das führt dazu, dass wir jetzt kurzfristig miteinander sprechen und einen aktuellen Eindruck austauschen, wie dein Blick auf die Situation ist. Und ich erinnere mich, als wir das letzte Mal miteinander sprachen, hast du ein bisschen von deiner Iran-Reise erzählt und hervorgehoben die wichtige Rolle der Basari im Land. Und mit diesen habe ich mich jetzt ein wenig für unser Gespräch beschäftigt und wollte da eingehend fragen, wie schätzt du die Rolle der Basari jetzt im Konflikt ein? Man hört ja nicht allzu viel von ihnen.
Naja, ich meine, wir hören ja von gar nichts allzu viel, außer die Propaganda, die über unseren Kopf ausgeschüttet wird. Und die Tatsache, dass versucht wird, einen Angriffskrieg zu nennen. Es ist einfach ganz schrecklich, weil im Grunde der Westen nicht mehr vertragsfähig ist. Wenn es Mode ist, Verhandlungen zu nutzen, um Kriegsvorbereitungen zu treffen, dann kann man mit dem Westen keinen Vertrag schließen, weil man nicht verhandeln kann und sowieso sich niemand an einen Vertrag hält. Das ist eine Katastrophe. Und das sehen natürlich die Basaris und, glaube ich, auch viele andere Bevölkerungsgruppen im Iran. Weil es gab keinen Grund. Nach Aussage des Außenministers von Oman waren die Verhandlungen kurz vor dem Durchbruch. Der Iran hat Israel noch nie angegriffen. Es stimmt auch nicht, dass in der Verfassung steht, dass Israel ausgelöscht werden soll. Umgekehrt, es gibt eine große jüdische Gemeinde in Teheran. 3 Mitglieder dieser Gemeinde sind im Parlament. Die Iraner kennen keinen Antisemitismus. Antisemitismus kennt man in Europa. Da hat er seinen Ursprung in der Auseinandersetzung zwischen Juden und Christen. Und dort ist er zur Endlösung gebracht worden. Die Araber haben mit den Juden zusammen in ganz vielen Orten, in ganz vielen Gemeinschaften. Das, was dort geschehen ist seit der Gründung Israels und der permanenten Kriege, die vor allen Dingen von Israel ausgeführt werden, ist ein Krieg zwischen verschiedenen Staaten. Das hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Und das dem Iran zu unterstellen, ist einfach falsch. Und wir sind durch das Land gereist, 5000 Kilometer in 10 Städten. Wir haben in Qom den Mullah getroffen, der uns rührend empfangen hat, Tee angeboten und Kuchen geschenkt und sagte, wir haben alle den gleichen Gott, warum sollen wir uns bekriegen? Die schiitische Einstellung dazu. Dann fallen Bomben auf eine Mädchenschule. Was erwartet man denn?
Ich habe in der ruhigen Haltung der Basari erkennen können, dass es aus dem Inneren des Iran heraus wohl keine Umsturzversuche geben wird. Bei aller Kritik, die es an der Regierung hatte, sehen die Menschen, so schätze ich das ein, sehr wohl, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, denen der Iran ausgesetzt war, nicht zuletzt auch durch die westlichen Sanktionen verschuldet sind. Und ich denke tatsächlich auch in der jetzigen Phase rücken die Menschen näher hinter ihre Regierung.
Ja, naja, das hat man ja als Phänomen öfter. Aber natürlich wissen die Menschen, dass das Ausbleiben des Tourismus durch die Sanktionen und die Darstellung des Iran verursacht wird und nicht durch die Regierung. Und die Basaris wissen natürlich, was Amazon bedeutet. Nämlich das Ende des Irans, weil die Basare versorgen das Land nicht nur mit Lebensmitteln, sie sind auch Zentrum der Kultur und des gemeinsamen Lebens. Und es ist einfach unmöglich zu glauben, dieses wunderbare Land mit seiner so alten Geschichte, mit so neureichen Siedlern, in Frage stellen zu wollen. Es ist einfach absurd. Wir bombardieren gerade die Wiege der Menschheit. Und das mit ernstem Gesichte. Und die wird nicht durch die Mullahs gefährdet, sondern durch uns. Und die Basaris sind in jedem Sinn das Rückgrat der Gesellschaft, weil sie eben die Lebensmittelversorgung sichern, weil sie Orte sind, an denen Menschen sich treffen. Das versuche ich auch in einem Text zu beschreiben, in der verschiedene Anschauungen und Menschen, die das auch zum Ausdruck bringen, sich begegnen. Und natürlich hast du unter den jungen Leuten, die lernen ja mit dem Computer umzugehen und die mit der modernen Technik leben, hast du natürlich auch so Vorstellungen der Anywheres, die gepredigt werden, vor allen Dingen aus angelsächsischem Raum, dass es eine neue Ortlosigkeit gibt und dass jeder überall sein kann. Keineswegs kann jeder überall sein, sondern nur sehr wenige bestimmte, die in der Lage sind, die Macht für sich in Anspruch zu nehmen. Und dann wird der Iran als rückschrittlich, als unmodern, als mittelalterlich geschildert. Und das wollen junge Leute nicht sein. Und dadurch sind die natürlich leichter zu verführen oder, sagen wir, auch Reglements, die Regierung aufstellt, nicht einzuhalten. Aber in der Struktur des Landes und in seiner Kultur kommen die verschiedenen Gruppen eben miteinander aus.
Kannst du denn etwas zu den Revolutionsgarden erzählen? Sie wurden 1979 gegründet.
Ja, da kann ich natürlich nicht viel erzählen als das, was andere auch erzählen können, weil mir ja niemand begegnet ist, also kein Militär. Aber offensichtlich ist es ja so, dass sie verankert sind in der Armee und zur Bevölkerung gehören. Und das hört sich jetzt so dramatisch an, wenn wir Revolutionsgarden sagen. Ich glaube, für sie ist das ein ganz normaler Begriff wie Armee. Und dass sie sich vorbereiten, einen Angriff einer solchen Supermacht und eines so hochbewaffneten kleinen Staates wie Israel zu begegnen, kann man ihnen ja auch nicht verdenken. Und ich glaube, was man hier unterschätzt, dass sie einfach ihren Hinterhalt oder ihren Rückhalt in der Bevölkerung finden. Das wollen wir hier nicht glauben, weil wir einen Staat erzählen, der permanent unterdrückt. Aber das ist natürlich nicht so. Und du kannst auch die Exilanten, die hier sind, nicht fragen, weil die werden natürlich ihre Entscheidung, das Land zu verlassen, auf jeden Fall begründen mit dem Land. Und sagen, das ist ja auch das große Problem in der deutschen Vereinigung. Du kannst ja nicht Leute, die weggegangen sind aus der DDR, fragen, wie es sich in der DDR gelebt hat, weil sie in den meisten Fällen dann sagen werden, wie schrecklich es war, um ihr Weggehen zu begründen.
Ja, so sagen wir das, das kann man nicht tun, man tut es aber. Ich zitiere jetzt aber ergänzend zu dem von dir gesagten Irans Außenminister Abbas Araghchi, der gab Al Jazeera ein aktuelles Interview, das ist ganz frisch, wir zeichnen auf am Mittwoch, den 18. März und senden am Donnerstag, den 19. März 2026. Er erklärte, entscheidend ist, dass das politische System im Iran eine sehr solide Struktur ist, aber auch der Anführer Ayatollah Ali Khamenei wurde getötet, aber das System arbeitete weiter und sorgte sofort für Ersatz. So wird es auch sein, wenn jemand anders getötet wird. Wie ordnest du die Tötung von Ali Khamenei ein?
Was soll ich sagen? Ich finde, wir sind einfach unmöglich. Wir morden durch die Gegend. Und das erklären wir auch noch zu einer Leistung. Das sind wirklich Mafia-Methoden. Das ist unmöglich. Das ist, und es ist vor allen Dingen nichts verstanden. Wir sind so unglaublich verliebt in uns selbst und so dumm, weil wir nicht verstehen wollen, dass andere Menschen anders leben. Es ist nicht, also es macht mich krank, mit welcher Missachtung wir für Kultur und über das Leben reden. Wir killen. Wir sind einfach nur noch Killer. Das ist doch nicht gut. Und die Iraner machen das nicht. Falls es auffällt, auch die Russen machen das nicht. Kulturen, die in sich selbst verwurzelt sind, killen nicht. Und unsere Mafia-Methoden, die werden gesehen. Die Welt wird das sehen.
Getötet wurde auch Irans Sicherheitschef Larijani. Auch ganz aktuell die Meldung. Weitere Meldungen, die ich jetzt reinbekommen habe, mehrere Tote und Verletzte gibt es bei einem Angriff im Iran, aber auch Tote bei Angriffen auf Israel. Israel bemüht sich ja selbst darum, so viel wie möglich die Medienberichterstattung zu zensieren, was ab und an bei uns in Nebensätzen durchkommt. Was glaubst du, wie viel von diesem Krieg sehen wir überhaupt?
Also wir sehen nicht die Katastrophen, die die Amerikaner und Israelis, also ihre Armeen im Iran anrichten, und wir sehen auch nicht die Antworten und Katastrophen, die dann durch die iranische Armee angerichtet werden. Wie immer sie heißen mag. Krieg ist Krieg. 7 Kriege sind beschlossen worden und der letzte gegen den Iran ist jetzt begonnen worden durch den militärisch-industriellen Komplex der USA. Es ist eine Schande, eine kulturelle Schande für uns.
Was all die Kriege auszeichnen, es wird für die Menschen ja nicht besser. In keinem Land.
Nein, es wird für niemanden besser.
Siehst du da vielleicht eine Art, dass man eigentlich die Gebiete nur destabilisieren will?
Ja, natürlich glaube ich, dass sie destabilisieren den ganzen Nahen Osten, hetzen die Leute aufeinander und versuchen, die Ressourcen zu stehlen.
Eine Ressource ist auch das Kernkraftwerk Bushehr, das wurde aktuell beschossen. Hier sind jetzt russische Mitarbeiter vor Ort, berichten russische Medien. Wie schätzt du die Unterstützung Russlands und Chinas ein? Der Iran ist ja auch in den BRICS eingebunden. Meinst du, da hilft man sich notfalls im Hintergrund?
Na, ich hoffe. Ich meine, wozu gibt's Partnerschaften, dass man sich hilft? Und die Angriffe kommen ja von allen Seiten. Das kann doch nicht sein. Man muss doch mal einen Blick zurück in die Geschichte werfen. Diesen Iran gibt es lange, lange vor Christi. Wir sind, wie gesagt, durch das Land gereist. Die pflegen jede einzelne Keilschrift. Es gibt einen solchen Bezug zur Geschichte. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Hier wird ja so getan, als gäbe es nichts, auf das man sich bezieht, sondern als sei man selbst der Beginn der jeweiligen Menschheit, die gezählt wird. Also es ist einfach absurd, so etwas Unhistorisches. Und dann hast du, Israel bezieht sich auf die Bibel, ja, aber ohne Geschichte. Das ist ein Text, damit kann man keine Staatsgründung rechtfertigen. Jeffrey Sachs, der sagt, Israel ist eine Erfindung der britischen Protestanten, um ihre Juden loszuwerden.
Ja, das ist ein harter Satz, den kenne ich auch. Kommen wir nochmal zu technischen Fragen. Normalerweise sollte der Krieg ja ganz schnell zu Ende gehen. Jetzt hantiert man schon mit mehreren Wochen. Und es gibt einige Analysten, die sagen, das wird mehrere Monate dauern. Was meinst du?
Das kann ich natürlich gar nicht beurteilen, aber ich weiß nur, dass die Iraner ihre Ziele klar formuliert haben. Dass die USA den Nahen Osten verlassen soll, dass man eine stabile Ordnung dort braucht, dass Israel seine Angriffe einstellen soll und muss auf den Libanon. Und dass man ein friedliches System haben will. Und man kann nicht die Araber aus dem Nahen Osten rausschicken. Was soll denn das? Wohin? Auf dem Mond? Also diese ganze Lebensvorstellung, die sich nur bezieht auf die eigene Macht und unsere Art und Weise, diese Macht zu feiern, und jede Lüge ist uns recht, das ist in meinen Augen eine solche Kulturlosigkeit, an der geht die Erde zugrunde, die Menschen auf der Erde.
Ja, diese Meinung teile ich uneingeschränkt, weil ja auch unser schlechtes Handeln in die anderen hineinprojiziert wird, so ungefähr, weil wir alle angreifen müssten, die anderen uns auch angreifen wollen. Dafür sehe ich eigentlich kaum Anhaltspunkte. Eines Positives müssen wir über die USA allerdings sagen, die Bevölkerung in den USA steht nicht hinter diesem Krieg.
Sobald man eine menschliche Perspektive einnimmt, kann man da nicht dahinter stehen. Und dadurch, dass die Medien so realitätsfern berichten, wird natürlich ihre Glaubhaftigkeit auch immer weiter zurückgehen. Und es gibt aber interessante Entwicklungen. Und darauf zum Beispiel, denke ich, muss man wirklich aufpassen, dass sie uns gewöhnen, medial an den Krieg als etwas Normales. Du hast zum Beispiel in allen Bereichen, ob jetzt dafür oder dagegen, immer mehr Militärs, die den Krieg interpretieren. Als Analysten, als werden sie geholt und sagen, ja, da war, weiß ich nicht, Division sowieso und Missiles sowieso und das sind 10 und das sind 20. Und man wird beteiligt sozusagen an Stabsüberlegungen im und am Krieg. Und das wird zur Normalität stilisiert. Ich weiß, dass Menschen so nicht leben wollen, weil sie so nicht sterben wollen. Sozusagen den Tod zu manifestieren über allem, das sind wir. Das sind wir. Wir lassen die Menschen nicht in Ruhe leben. Unsere Kultur, wir müssen uns mit unserer Kultur des Tötens beschäftigen und nicht mit der im Iran oder der Russen oder der Chinesen. Unsere Kultur des Tötens ist unsere Gefahr. Die Iraner haben eine wesentlich differenziertere Ansicht, und zwar alle Menschen, die wir getroffen haben im Iran, zur Welt als wir.
Du hast auf jeden Fall einen umfassenden Text über den Iran geschrieben, den werden wir heute in einer Woche ausstrahlen. Eine letzte Frage habe ich noch, da geht es um die Straße von Hormuz. Dieser Krieg kommt in jedem Fall auch bei uns an. Über diese Straße läuft ein Teil des Ölhandels und auch Öl, welches bei uns ankommt oder eben nicht mehr und die Preise verteuert. Was meinst du, wann wird es in Deutschland größere Protestbewegungen vielleicht geben, ob der Kriege? Was für ein Preis Öl bräuchte es dann?
Also das sind natürlich auch wieder sehr komplizierte Themen. Aber alles, was ich darüber gelesen habe und das, was man an den Tankstellen bemerkt, zeigt natürlich, dass es bei uns ankommt. Aber wir haben ja eine Regierung, die tapfer eine Fehlentscheidung nach der nächsten trifft. Also es gibt keinen Grund für die EU, nicht mit Russland die Ressourcen zu teilen. Das ist einfach absurd. Und diese Absurdität zahlt sich natürlich negativ aus. Genauso ist es absurd, gegen den Iran, der ein Knotenpunkt im Welthandel ist, Krieg zu führen. Und zu meinen, das zu können. Und zu meinen, dass die Menschen damit einverstanden sind. Und welche Lügen haben wir gehört über die Proteste im Iran? Natürlich gab es Proteste. Und natürlich haben die israelischen Geheimdienste und amerikanischen mitgewirkt. Und natürlich hast du auch Menschen, die im Iran, die bereit sind, Gewalt auszuüben oder die sich eine andere Welt vorstellen und die mit Gewalt erzwingen wollen. Aber der größte Teil der Bevölkerung selbstverständlich nicht. Und Gott sei Dank ist es ihnen gelungen, diese Form des versuchten, inszenierten Bürgerkriegs zu vermeiden. Und der Krieg schweißt die Menschen natürlich zusammen, weil sie sich helfen, weil sie aufeinander aufmerksam sind, weil sie eine gemeinsame Bedrohung erleben. So dumm kann man doch nicht sein, dass man glaubt, dass alle ihr Leben in Form von Karriere denken, die sie dann später in Hollywood oder in Washington machen. Ist doch absurd.
Absurd, aber wahrscheinlich leider unsere Realität oder die Realität unserer Vortänzer. Gabriele Gysi, ich bedanke mich bei dir zum Thema Iran und nächste Woche gibt es deinen Text.
Dankeschön.
Für den Frieden, die Gabriele Gysi, für den Frieden, die Greta Thunberg.
Cuba did not stay silent when the world needed it. For over 60 years, Cuba sent its doctors to all corners of the earth. Cuban medical workers fought Ebola in West Africa, they responded to disasters in Haiti, they trained generations of doctors from all over the world.
Sie wirbt für Hilfe, für Kuba, erinnert daran, dass Kubas Ärzte weltweit im Kampf gegen Krankheiten helfen.
Cuba stood up for the world, and now it is time for the world to stand up for Cuba.
Ein Konvoi für Kuba unter Mitwirkung von Greta Thunberg am 21. März 2026. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, SPD,
das ist richtig,
hat in einem Gastbeitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland Also auch die SPD.
Das ist richtig.
Was Ihnen die Tagesschau in ihrem Beitrag im Ansinnen der gezielten Desinformation verschweigt. Geschrieben, er sehe die Demokratie gefährdet, wie lange nicht mehr. Zum einen durch Verächter der Demokratie im Inneren und zum anderen durch imperiale Großmächte von außen. Selbstbehauptung sei das Gebot der Stunde.
Demokratischen Parteien. Demokratieverachtung. Demokraten. Demokratie.
Vielleicht kann auch Selbstbefriedigung zu einem Gebot der Stunde werden.
Über allem steht ein Fixstern.
Eine Regierungserklärung gibt ab Bundeskanzler Friedrich Merz gestern im Bundestag anlässlich des bevorstehenden Europäischen Rats. Er fordert, der 90 Milliarden Euro Kredit für die Ukraine muss zur Auszahlung kommen. In Richtung Orbán erklärte Merz, dass für ihn die Ukraine auch dann an erster Stelle steht, wenn sie die Interessen anderer EU-Mitgliedstaaten direkt verletzt.
Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes.
Egal, wie wenig davon übrig bleibt.
Aber wir sind auch nicht mehr im Frieden.
Raum schenkt er seinem Hass gegen Russland. Er beschuldigt grausamster Verbrechen, liefert keine Beweise, hob seine Stimme an.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre
und
alt.
Und wieder jagt mir durch den Kopf, was meine Lehrer mir lehrten. Wenn wir nicht mehr gemeinsam stehen auf Friedenswacht, wird der Faschismus ein weiteres Mal sein Haupt erheben und gegen Russland ziehen. Mittlerweile würde ich fast konstatieren, wir sind weiter als beim letzten Mal. Weil die 27 Millionen geschlachteter Sowjetmenschen ja bereits in der Bilanz stehen. Und auch, weil wir heute viel fragiler sind, gemessen an unseren heutigen Waffen, aber auch an den Möglichkeiten der Zerstörung, beispielsweise durch Strom- und Internetausfall, bekommt die Zeit vor über 80 Jahren fast etwas Rationales. Und auch kämpfte man da gegen ein zumindest vordergründig anderes Gesellschaftssystem, welches die Besitzer des Ganzen in ihre Schranken wies. Das haben wir ja heute gar nicht. Vom ersten Aufschlag bis zum letzten fallen in den täglichen Schlaf schäme ich mich den ganzen Tag für das alles. Und es gibt auch kaum einen Beitrag auf YouTube, in dem Leute, sicher oft Ostdeutsche, regelrecht fordern, Russland müsse endlich handeln. Ich lese da manchmal eine Art Todessehnsucht heraus, davor rate ich ab. Der große Bumm wird nicht den Tod bringen, den werden wir überleben, alle schön. Verrecken werden wir an Krankheit oder vielleicht auch Hunger. Derartige Konflikte in die Menschen, die in der DDR sozialisiert wurden, an der Seite der Sowjetunion zu tragen, ist für mich ein Jahrhundertverbrechen. In einer Welt, die wahrlich voll ist von Jahrhundertverbrechen.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Intensiver kann man nicht für Krieg werben. Wie das mit dem von wem auch immer geschriebenen Text des Grundgesetzes vereinbar sein soll, wird man mir nicht erklären können. Auch nicht am Donnerstag, den 19. März 2026.
Alles für die Freiheit aufzugeben. Das ist Freiheit.
Die Gesichter des Wahnsinns liefern wir auch diesmal in HD.
Unterdessen verdeutlicht der Krieg im Iran die anhaltende Abhängigkeit der EU von Erdöl und Erdgas. Das Energieanalysezentrum EMBA hat die Auswirkungen des Krieges auf die vier größten Volkswirtschaften der EU, Deutschland, die Niederlande, Italien und Spanien, untersucht und dabei die Abhängigkeit von Erdgas bei der Stromerzeugung aufgezeigt. Insgesamt sind die Kosten für die Stromerzeugung aus Gas überall um 50-60% gestiegen. Zudem sind auch die Spritpreise deutlich gestiegen.
Sehr fleißig, liebe Svetlana. Essen könnte auch noch teurer werden. China stoppt Düngerexporte. Ernährungskrisen und Bauernpleiten drohen. Bloomberg berichtet. Maria Sacharowa gibt zu Protokoll, Russland liefert Hilfe trotz westlicher Aggressionen gegen den Iran. Sie nennt Medikamente. Klärt Moskau, stellt sich klar gegen den westlichen Druck. Auffällig Belgiens Ministerpräsident Bart De Wever. Zitat, wir müssen die Beziehungen zu Russland normalisieren, um wieder Zugang zu günstiger Energie zu erhalten. Weiteres Zitat, hinter vorgehaltener Hand geben mir die europäischen Staats- und Regierungschefs recht, aber keiner wagt es, es laut auszusprechen. Es berichtet die russische Zeitung Blitzglatt. In Riad griff der Iran das Treibstofflager der US-Luftwaffenbasis an. Ein Treffer. Auch getroffen Erdgasverarbeitungsanlagen von Ras Laffan in Katar. Irans Außenminister Araghchi, Israel ist nicht an einer Beilegung des Konflikts und Normalisierung der Beziehungen zu Teheran interessiert. Katar verurteilt den iranischen Angriff. Trump droht nun direkt dem Iran mit der Zerstörung eines wichtigen Gasfeldes. Auch Saudi-Arabien schließt militärische Maßnahmen gegen den Iran nicht aus. Die Vereinigten Arabischen Emirate sprechen von einer gefährlichen Eskalation. Emmanuel Macron fordert ein Aussetzen von Angriffen auf Energieanlagen. Und Rache für die Tötung des iranischen Sicherheitschefs Ali Larijani bietet Mojtaba Khamenei an.
Mojtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Danke, beste Svetlana. US-Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard erklärt, das Regime im Iran sei weiter intakt. Es berichtet der ORF.
Und nun die weitere Nachricht.
Feuerpause zwischen Pakistan und Afghanistan. Ob geplatzten Asylpakt
Konflikt fordert Ruanda 100 Millionen Pfund von London. Die Regierung von Niger gibt zu Protokoll, man akzeptiere keinerlei Anweisungen aus der Europäischen Union. Das EU-Parlament verabschiedete zuvor eine Resolution zur Freilassung des nigerischen Ex-Präsidenten. Indien verhaftet ukrainische und US-amerikanische Söldner. Es berichtet die Nachrichtenagentur ANI. Die Einwohner der Krim feiern 12 Jahre russische Krim. Wahlkampf Rheinland-Pfalz, Kopf-an-Kopf-Rennen SPD-CDU. Deutschland will die Förderung für Asylberatung streichen. Und noch eine gute Nachricht zum Schluss. Georg Restle moderiert am 26. März zum letzten Mal das ARD-Magazin Monitor. Er wechselt nach Nairobi, übernimmt die Leitung des dortigen ARD-Studios. Ist das eine Beförderung? Ich denke im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Sonnewolken geht es weiter, nach dem Wochenende unbeständiger und kühler.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht. Europe's Alternative.